Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Es gibt seit 2 Tagen, seit den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russlands in Istanbul, verschiedene Signale und Ankündigungen von der russischen Seite, die Hoffnung machen, Hoffnung auf Deeskalation. Wie belastbar diese Hoffnung ist, darüber wollen wir sprechen mit meinem heutigen Gast, mit Micky Beisenherz. Und dazu schalten wir unseren Ukraine-Korrespondenten Peter Sawicki zurzeit im Funkhaus Köln. Peter, seit heute Morgen 9 Uhr sollen ja die Waffen ruhen um die heftig umkämpfte Stadt Mariupol, damit sie Zivilisten evakuiert werden können. Halten die Russen das Versprechen bis jetzt?
Es ist sehr schwer, an aktuelle Informationen heranzukommen. Und man muss sagen, wir wissen es nicht, wie es da vor Ort aussieht, ob das alles klappt. Aber wir hören zumindest auch nicht das Gegenteil. Und wenn das der Fall gewesen wäre, dann wäre da möglicherweise schon was nach außen gedrungen. Zum Hintergrund nochmal, wie das abgelaufen ist. Gestern Abend hatte ja die russische Seite, das Verteidigungsministerium, angekündigt, dass es für heute eine Feuerpause geben könne ab 10 Uhr Ortszeit, 9 Uhr deutscher Zeit. Und dass dann in der Folge Menschen aus Mariupol, zum Beispiel Richtung Saporischschja, das ist eine Großstadt etwas weiter nordwestlich, dass die dorthin evakuiert werden könnten. Das wäre dann der erste humanitäre Korridor dieser Art, wenn man so will. Und das sollte dann zum Beispiel vom Roten Kreuz überwacht werden. Zum Hintergrund kann man dazu sagen, dass der Präsident Peter Maurer des Internationalen Roten Kreuzes, dass er zuvor in Moskau gewesen ist. Und dann heute früh kam die Bestätigung von der ukrainischen Seite von Vizepremier Irina Vereshchuk, dass man zum Beispiel 45 Busse nach Mariupol schicken werde, um diesen Korridor logistisch zu unterstützen. Und bislang, wie gesagt, weiß man nicht, ob das wirklich geklappt hat. Den Menschen in Mariupol wäre es sicherlich zu wünschen, dass sie da zumindest in Sicherheit gelangen können.
Mhm. Wir sind ja jetzt gerade an einem Punkt, wo es wieder um so etwas wie Vertrauen geht, Micky Beisenherz. Ich habe heute Morgen Norbert Röttgen gehört, den CDU-Außenpolitiker im Interview im Deutschlandfunk, der gesagt hat, wir haben ja bitter gelernt in den letzten Monaten und Wochen, dass man Wladimir Putin am Ende leider nur an den Taten messen kann, nicht an den Worten.
Ja, und die Taten sprechen ja nun wirklich nicht die Sprache einer Person, mit der man künftig in irgendeiner Form noch zusammenarbeiten kann. Ich meine, US-Präsident Joe Biden hat das ja in aller Deutlichkeit gesagt. Ob das klug gewesen ist, da gibt es sicherlich bessere Experten, das zu beurteilen. Aber klar, also das, was wir in der Vergangenheit erfahren mussten, lässt jetzt nicht den Schluss zu, dass das ein vertrauenswürdiger Verhandlungspartner ist. Und was Fluchtkorridore angeht, da haben wir in den letzten Wochen ja nun auch zu viele Nachrichten lesen und hören müssen, dass das aus den unterschiedlichsten Gründen nicht gelungen ist. Und jemand, der halt einfach Zivilisten beschießt, Krankenhäuser, Frauen, Kinder, ich möchte mit so jemandem mich nicht an einen, wenn auch sehr langen Tisch setzen müssen.
Ja. Zumal wir heute ja auch andere Nachrichten noch haben aus der Ukraine, Peter Sawicki, oder vielmehr aus Russland, in dem Fall. Russland hat angekündigt, ein Referendum vorbereiten zu wollen für das eroberte Cherson über die Errichtung einer Volksrepublik. Das klingt ja nach einer bekannten Methode, die ja vor allem ein Ziel hat, Destabilisierung.
Ja, ganz genau so muss man das leider sehen. Und das steht auch sicherlich im Zusammenhang mit den Verhandlungen, die es derzeit gibt, bei denen man ja auch nicht weiß, in welche Richtung sich das wirklich konkret bewegen wird, und die territorialen Fragen, die ja dann irgendwann geklärt werden müssen. Und der ukrainische Generalstab hat das ja zum Beispiel auch bestätigt, dass so eine Art Referendum, sogenanntes Referendum, geplant wird. Und es ist auch schon zu hören, dass Russland offenbar im eigenen Land Personal für eigene Verwaltungsstrukturen dann vor Ort rekrutiert. Bei Cherson muss man wissen, dass es natürlich strategisch ein wichtiger Ort ist, direkt nördlich von der Halbinsel Krim. Das wäre dann zum Beispiel ein Ausgangspunkt für Vorstöße Richtung Odessa oder auch Richtung Norden. Und da geht es gleichzeitig natürlich von russischer Seite aus um die Sicherung einer möglichen Landverbindung zwischen der Krim und der Donbass-Region, wobei hier noch dazu gehören soll aus russischer Sicht, dass man dann Mariupol endgültig erobert, was ja bisher nicht der Fall ist. Dennoch gibt es da natürlich viele offene Fragen. Wie lässt sich so ein Referendum wirklich organisieren, gegen Sabotagen absichern? Denn wir haben ja immer wieder zuletzt Demonstrationen in dieser ja von Russland besetzten Stadt gesehen. Also der Widerstand gegen Russland ist da ja sichtbar und enorm. Und die Frage wäre dann natürlich auch, welches Ergebnis würde dann dabei herauskommen? Aus russischer Sicht kann man sicherlich denken, welches Ergebnis man erwartet, aber ein realistisches Ja zu einer Errichtung einer sogenannten Volksrepublik Cherson, das ist ja sicherlich nicht zu erwarten.
Wir haben ja gerade hier schon gesprochen über die deutschen Debatten, Micky Beisenherz und ich. Peter, ich weiß gar nicht, ob man in der Ukraine gerade nicht genug andere Sorgen hat, Sorgen vor Ort, dass man sich noch groß befasst mit den Debatten anderswo. Oder wird das in der Ukraine wahrgenommen, die deutschen Debatten, die gerade ja auch entlang der Energiefrage verlaufen?
Das mit Sicherheit. Also man misst Deutschland da auch an den Taten, sicherlich auch an den Worten, aber da geht ja eines ins andere oft ja über. Man hat ja auch zum Beispiel beim Auftritt von Selenskyj im Bundestag ja schon gesehen, dass er da einiges auszusetzen hat an der deutschen Politik gegenüber Russland, zuletzt, aber auch aktuell. In einem Interview mit der britischen Zeitung Economist gibt es da auch scharfe Kritik von Selenskyj an der deutschen Russlandpolitik. Auch Andriy Melnyk, der Botschafter der Ukraine, hat sich jetzt nochmal sehr, ja, verbittert gezeigt mit Blick auf die Thematik Gaslieferungen, Zahlungen in Euro statt Rubel und so weiter. Und auch das, was man so von den Menschen vor Ort hört, die nehmen zum Beispiel auch Olaf Scholz als einen schwachen Bundeskanzler wahr und nehmen schon zur Kenntnis, dass eben Sanktionen aus ukrainischer Sicht nicht schnell genug, nicht, ja, weit genug gehen gegen Russland. Gleichzeitig gibt es ja nach wie vor politische Kontakte. Wir haben ja gelesen, dass Wladimir Klitschko offenbar in Berlin auf diplomatischer Mission ist. Und es gibt nach wie vor natürlich auf zivilgesellschaftlicher Ebene sehr enge Kontakte bei Nichtregierungsorganisationen, Experten, Berater, die zum Teil ja auch in der Ukraine vor Ort sind und Kontakt zu den Menschen vor Ort halten. Dahingehend gibt es nach wie vor eine große Wertschätzung und Dankbarkeit. Aber man kann so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass ja durch die Verbitterung mit Blick auf die Politik diese ja auch zivilgesellschaftlichen Beziehungen da so ein bisschen davon überschattet werden derzeit.
Micky Beisenherz, Stichwort Olaf Scholz, wir haben darüber gesprochen, haben jetzt gerade diese Enttäuschungsbeobachtung da gehört. Ich meine, man muss ehrlicherweise sagen, auch wenn die Rhetorik eine andere ist, Olaf Scholz und auch ein Robert Habeck sagen ja die gleichen Dinge, verfolgen da eine gleiche politische Linie. Und die Frage ist jetzt, wenn wir von diesen Forderungen, von diesen ja komplett nachvollziehbaren Wünschen aus der Ukraine hören, doch mehr zu tun, muss man das jetzt ertragen und trotzdem am Ende sagen, es ist aber leider nicht mehr möglich, gerade im Bereich eines möglichen Energieexport und Importstopps dann eben.
Ja, also da gibt es, das ist ja das berühmte Pest und Cholera, ne, das ja gerne immer eingeworfen wird. Ich fürchte, wir müssen das ertragen. Ich fürchte, wir müssen jetzt auch mit dieser Schande leben. Aufgrund einer verfehlten Energiepolitik der letzten 10, 20 Jahre. Und das ist jetzt das Ergebnis. Und Scholz ist jetzt in der unangenehmen Situation, klar, genauso wie Habeck, das jetzt entsprechend in Anführungsstrichen verkaufen zu müssen. Man versucht auf allen Ebenen oder auf allen anderen Ebenen mit Sanktionen noch irgendwie etwas zu drehen. Aber du bist halt einfach auch, du hängst auch bis zu einem gewissen Grad selber jetzt an Putins Tropf. Und ich vermag nicht zu beurteilen, welche wirtschaftlichen Verheerungen es hätte, jetzt so unmittelbar aus russischem Gas auszusteigen. Das kann ich nicht. Aber es gibt genügend Menschen, die sich damit auskennen, die sagen, das wäre für uns, hätte es dramatische wirtschaftliche Folgen. Es gibt auch andere, die sagen, das könnten wir. Interessant finde ich natürlich diese unterschiedlichen Botschaften, dass man einerseits sagt, wenn Putin seinerseits uns jetzt den Hahn abdrehen würde, dann wären wir vorbereitet. Wenn wir es von uns aus machen, das ginge nicht. Das finde ich immer interessant, aber das hat natürlich in erster Linie damit zu tun, dass es halt eben auch wiederum darum geht, wie will man der Bevölkerung das vermitteln, wenn man es selber proaktiv betreibt? Was bedeutet das halt eben auch für die eigenen, ich werfe mal den miesen Begriff Popularitätswerte ein, was bedeutet das dann? Aber das ist halt einfach wahnsinnig kompliziert und Habeck hat halt den Vorteil, dass er zumindest das insgesamt alles ein bisschen fassbarer verkauft und Scholz ja, ist halt performativ da jetzt nicht gerade der Höchstleister. Ich habe aber zumindest das Gefühl, dass er das alles seriös betreibt. Interessant finde ich in dem Zusammenhang ja nur die Reaktion Putins, denn die EU hat ja gesagt, das kannst du vergessen. Rubel ist nicht, das hat ja zu der tollen Zeile geführt, Scholz zahlt nicht in Rubel. Klingt ja wie so ein Spaghetti-Western. Und die Reaktion ist, dass Putin seinerseits ja, ich glaube, man kann auch sagen, eingeknickt ist. Und das lässt uns ja, das liefert ja die eine oder andere Erkenntnis darüber, wie Putin reagiert, wenn man ihm nicht das gibt, was er will oder er wieder mal droht.
Ja, oder wenn
Fand
da
ich zumindest. Mich hat das zumindest überrascht.
im Hintergrund möglicherweise doch noch andere Kräfte in Russland sind, die sagen, so bitte nicht weiter in der Eskalation. Micky
Darauf
Beisenherz,
hoffen wir, ja.
vielen Dank bis hierhin. Peter Sawicki, vielen Dank für diese Informationen zum aktuellen Stand in der Ukraine.